Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung. Dieses Wort dürfte für viele noch negativ besetzt sein. Tatsächlich ist es aber der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit bei VW, dann erinnere ich mich auch an die Mittagspausen, die ich mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen in der Kantine verbracht habe und wo wir uns gegenseitig die Ohren voll gejammert haben über all die Ungerechtigkeit, die Dinge, die schief liefen, das, was blöd war. Damals habe ich definitiv keine Verantwortung übernommen für die Dinge, die mich gestört haben. Mittlerweile gehört es nicht mehr zu meinem Berufsalltag zu jammern, denn wenn mich etwas stört, dann schaue ich genau hin, ich reflektiere, warum es mich stört und was vielleicht auch mein eigener Anteil daran ist. Und dann ändere ich es oder ich ändere meine Haltung dazu. Und das führt natürlich dazu, dass ich ein viel, viel, viel zufriedeneres Berufsleben, aber auch Leben führen kann. Heute spreche ich mit Christine Henke. Sie ist Expertin für Verantwortung und wir widmen uns genau diesem Thema. Warum ist es gut, Verantwortung zu übernehmen? Wie kann es mir gelingen, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen? Und wie kann es mir so gelingen, dass es leicht ist und sich nicht beschwerlich oder wie eine Last anfühlt? Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Christine, du bist Expertin für Verantwortung. Wie bist du zu diesem spannenden Thema gekommen?
Ja, da steigen wir quasi schon sehr, sehr tief ein. Danke, liebe Janike, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Denn das ist tatsächlich so, ich meine, du kennst das vielleicht auch aus dem Umfeld, du hörst ja auch viele Geschichten auch von Menschen an und irgendwo hat es ja immer was mit einem selber zu tun. Oft, wenn man sich so auch gerade beruflich dann ein bestimmtes Ziel setzt oder ein bestimmtes Thema vermeintlich aussucht, dann hängt das ja doch oft irgendwo in der Vergangenheit. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich seit über 25 Jahren schon im Kontakt oder in einem bewussteren Kontakt mit dem Thema Verantwortung bin. Das fing schon im Teenageralter an, wo ich es für mich mehr interpretiert habe. Natürlich haben meine Eltern immer wieder gesagt, du musst mehr Verantwortung übernehmen und bla bla bla. Das kennt man ja aus der Kindheit auch, wenn man irgendwo was mal nicht so ganz optimal gemacht hat, dann kommen ja immer diese typischen Sprüche. Aber dass ich gemerkt habe, was das Wort und was ich eigentlich auch hinter dem Wort versteckt oder was ich dahinter auch erwarte, das fing tatsächlich so mit 15, 16 an und hat die Historie, dass mein Vater ein schwerer Alkoholiker war oder in der Phase ein schwerer Alkoholiker war und ich immer gedacht habe, wie kann der nur sein Leben so wegschmeißen? Für mich war das keine Erkrankung, damals nicht, heute sehe ich das ein bisschen anders, aber damals war das für mich so, wie kann man sein Leben so wegschmeißen? Wie kann man so verantwortungslos sein? Wie kann man wirklich so sich einfach sein Potenzial nicht nutzen? Da habe ich so ein bisschen gemerkt, ich krieg so ein Gefühl dafür oder es hat sich da so entwickelt, dass ich Antennen dafür habe, wenn ich selber anfange, mich irgendwo rauszureden, zum einen, und ich es auch bei anderen merke, wenn ich merke, nee, das ist gerade eine Ausrede. Eigentlich ist das gar nicht, was du wirklich sagen willst oder was du machen willst. Es ist jetzt gerade vielleicht ein Schutzmechanismus oder eine Schutzstrategie, aber eigentlich ist dahinter was anderes. Und ja, das hat sich so ein Stück weit mehr auch durch meinen Berufsweg durchgezogen, sodass es sukzessive immer mehr, immer spitzer wurde mit dem Thema.
Ja. Das ist sehr spannend. Ich wollte nämlich erst sagen, so als 15-Jährige das Thema Verantwortung zu übernehmen oder für sich so auszumachen, ist ja auch nicht ganz typisch. Aber mit der Geschichte ist es natürlich nochmal mehr verständlich. Du hast dann ja auch später Pharmazie studiert und nach dem Studium in einer Berliner Apotheke gearbeitet und du hast dann Menschen empowert, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Wie hast du das gemacht?
Ja, das gehört auch so ein Stück weit so rein in dieses, ne? Ich war immer total in der, also ich habe ja damals Pharmazie studiert, meine Mama hatte eine Apotheke und ich wollte damals so diesen klassischen Weg gehen, ne? In die Fußstapfen der Mutter treten, wie man das so als damals noch in meiner Jugend so ein Stück weit auch mitbekommen habe. Und als ich in der Apotheke angefangen habe, so richtig nach dem Studium, habe ich gemerkt, so, warum nehmen die denn jetzt einfach die Tabletten? Warum machen die jetzt einfach nur das, was der Arzt sagt? Also gibt es auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann sich auch gesund ernähren, man kann Sport machen. Und ich habe immer oft gemerkt, dass es so unterschiedliche Typologien auch gibt. Manche waren sehr eingefahren, das hat halt der Arzt gesagt. Und wenn ich dann Tipps gegeben habe zum Thema, was ja irgendwo in die Eigenverantwortung gehört, hey, und trinken Sie auch recht viel am Tag und achten Sie darauf, dass Sie sich genug bewegen und so weiter, kamen auf welche, nee, der Arzt hat das aber nicht gesagt, so dass viele so ihre Verantwortung abgegeben haben an andere Autoritäten. Und das erleben wir ja auch ganz oft in vielen Situationen, dass die Politik hat das aber so entschieden, Der, wie gesagt, der Arzt hat so entschieden. Nee, mein Anwalt hat das aber so gesagt. Der Steuerberater hat das so gesagt. Das hat auch an vielen Stellen eine Berechtigung, aber trotzdem gilt es immer noch zu gucken, passt das, kann ich das mit meinem Inneren auch vereinbaren? Und da habe ich so ein Stück weit gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Typologien gibt, was das Thema Verantwortung angeht. Zum einen eben welche, die wirklich beratungsresistent waren, da war fast nichts möglich. Das war auch sehr frustrierend, muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es welche, die man eben doch auch führen konnte. Zum einen welche durch Aufklärung. Manche, da gibt es halt unterschiedliche, so wie es auch im anderen Bereich gibt, unterschiedliche Affinitäten, die wir alle haben. Manche, einer braucht mehr Aufklärung, um es zu verstehen und dann auch besser zu handeln. Also ich konnte quasi in der Tätigkeit Menschen durch Aufklärung zu mehr Verantwortung motivieren oder auch empowern. Manche wiederum, die hatten eigentlich das Wissen, die brauchten eigentlich es nochmal für sich eher als Nutzen. Was habe ich jetzt davon, wenn ich das und das mache? Also sie brauchten nochmal so eine Art Übersetzung, um dann auch wirklich in so Handlungstätigkeiten zu kommen. Und das war ganz spannend zu sehen für mich so als damals. Ich habe das ja noch gar nicht so bewertet. Ich dachte, ich gehe jetzt meinen klassischen Job nach und habe aber gemerkt, so diese Menschenkenntnis, wie wichtig die auch in der täglichen Arbeit ist. Gerade wenn es darum geht, auch Menschen zu fördern, Menschen wirklich das Wissen nicht nur rüberzugeben, sondern tatsächlich auch, dass die was damit machen können und dass es sie auch erreicht. Also dieses, ne, was wir alle mal in der Schule irgendwie hatten, Sender-Empfänger-Prinzip, das war alles immer sehr theoretisch, aber da habe ich gemerkt, wir haben ganz schön viele Möglichkeiten, um tatsächlich auch von vielen Menschen im Täglichen ein Stück weit was mitzugestalten und die wiederum haben eine andere Möglichkeit, dann auch das selber in die Hand zu nehmen, ja.
Okay, das heißt, welche Techniken hast du da entwickelt? Es war einmal Motivation, hast du gesagt, dann den Nutzen erklären. Gab es noch weitere Sachen, die du, je nachdem, welcher Typ vor dir stand, angewendet hast?
Manche waren tatsächlich über Kundenbindung, also vieles Emotionale, auch so zu sagen, hey, kommen Sie doch nochmal wieder, sagen Sie, wie es Ihnen geholfen hat. Also sie brauchten auch diese menschliche Komponente sehr stark. Und das habe ich dann mehr oder weniger ein Stück weit immer mehr rausgefunden. Und die Techniken, die dahinter stecken, sind eigentlich mehr zu gucken, kriege ich einen Blick dafür, wie das Gegenüber tickt. Und dann mit der jeweiligen Kommunikation oder auch eben Handlungsstrategie oder auch Technik dann die gezielter einzusetzen. Und das kann man eben heute sehr gut adaptieren auf unterschiedlichste Lebenssituationen. Das ist ja eigentlich eine klassische soziale Interaktion gewesen, die damals eben stattfand, wo ich diese Sensibilität auch dafür bekommen habe. Und können wir ja auch, oder dieses Wissen können wir in ganz unterschiedlichen Situationen einsetzen, ob es jetzt von Führungskraft zu Mitarbeiter ist oder ob es unter Kollegen ist. Und ich bin aber sozusagen die jetzt die Aufgabe verantwortet will, aber dass die anderen mitmachen, weil ich da Unterstützung brauche. Also gibt es ja unterschiedlichste Konstellationen und da ein Stück weit mehr auch dieses Gefühl zu bekommen, das hilft sehr stark, ja.
Du gehst ja sogar so weit und sagst, dass Selbstverantwortung zu übernehmen einer der wichtigsten Hebel für ein glückliches Leben ist. Mhm. Und dass du sagst auch, dass Verantwortung eigentlich die Superpower ist für eine rosige Zukunft. Warum ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen?
Das ist, ja, ich hatte vorhin kurz schon mal angesprochen, also viele von uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, haben so ein bisschen mit dem Wort Verantwortung so eine Art Last, so was Schweres. Ich muss die Versicherungen bezahlen, ich muss die Überweisung machen, da kommt schon wieder eine Rechnung, oh, dafür bin ich verantwortlich. Also bei vielen schwingt so ein bisschen was Negatives mit, weil wir, glaube ich, die Kraft gar nicht so richtig erkannt haben. Aber wenn ich so ein bisschen das Wort auch auseinandernehme, also jetzt Selbstverantwortung, steckt da drin ja das Wort Antwort, Antworten und im Prinzip heißt es nur, wie reagiere ich persönlich auf unterschiedlichste Situationen, Ereignisse, Gedanken, Gefühle, die ich eben im Alltag bekomme und wie antworte ich darauf, wie nutze ich die, wie gehe ich damit um, gehe ich drüber hinweg, nutze ich mein Wissen, was ich habe und entscheide auch mal anders, als ich es vielleicht vorher entschieden habe oder verdränge ich es ein Stück weit. Das heißt, das steckt so ein Stück weit da drin und ich beschreibe das Schema Verantwortung sehr oft mit einer Art Baum. Man sich vorstellt, da gibt es so die Wurzeln, darüber nehmen wir unsere Umwelt wahr, unsere Gedanken wahr, unsere Gefühle wahr. All das, wir haben da unsere Prägung, unsere Erfahrungen, die irgendwie mit uns was machen. Und der Stamm ist quasi die Verantwortung und der führt dazu, dass wir die Früchte ernten, wenn wir die Verantwortung für uns auch wirklich erkennen und uns nicht so durch das System treiben lassen, sagen wir es mal so diesen klassischen Karriereweg zu gehen, diese klassische Familienkarriere auch zu machen, ne? Also hier Heirat, Kind, Haus, wie auch immer. So, das kann natürlich alles glücklich machen, aber ich merke auch immer wieder, dass viele Menschen so diese gesellschaftlichen Zwänge, dass es sie irgendwie unter Druck setzt und dadurch häufig auch das Glück nicht so richtig gesehen wird oder man irgendwie vermeintlichen Zielen hinterherkommt, die eigentlich gar nicht zum Individuum 100% passen. Und deswegen sage ich einfach, Selbstverantwortung ist so zum einen der erste Schritt, um in mehr Glück, in mehr Erfolg, in mehr Zufriedenheit, in mehr Bewusstsein auch zu kommen. Und das begleitet uns eigentlich in allen Etappen des Lebens. Ja.
Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert, was Verantwortung übernehmen eigentlich heißt. Und ich habe auch eins gefunden, dass wenn wir Verantwortung übernehmen, es heißt eigentlich, dass wir selbstständig handeln in unserem Rahmen eben, den wir haben.
Ja.
Und das fand ich eigentlich total spannend, weil ich dachte, ja klar, eigentlich müsste man ja meinen, ein erwachsener Mensch handelt in seinem Leben selbstständig und entscheidet auch selbstständig. Mhm. Und dann habe ich darüber so nachgedacht und dachte, ja, eigentlich, wie du gerade sagst, ne, es gibt so gesellschaftliche Vorstellungen, denen wir uns dann schnell mal beugen, die wir gar nicht mehr hinterfragen, wo wir denken, vielleicht denken wir sogar, wir haben eine eigene Entscheidung getroffen, haben wir aber gar nicht, weil wir einfach das Muster abfahren, was wir so gesellschaftlich mitbekommen haben. Und wir kommen ja auch aus einer eher hierarchischen Welt, das heißt aus super, also ich persönlich auch, ne? Ich war in einem Großkonzern und kenne da solche Regelwerke und Abläufe und Prozesse, die einem da an die Hand gegeben werden. Und auch da fällt es ja eigentlich schwer oder wird es einem schwer gemacht, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen.
Ja,
was
total.
Glaubst du, warum ist das da so?
Total wichtiger Punkt. Das ist, und je mehr Regularien wir haben, desto weniger sind wir selbstverantwortlich, desto mehr rutschen wir in die typischen 9-to-5-Rollen. Und gerade so in Großkonzernen, je engteiliger es ist, je mehr Stellenbeschreibungen es gibt, je mehr SOPs es gibt, also wirklich, wo Prozesse detailliert beschrieben sind, desto weniger muss ich ja rein theoretisch mitdenken. Ich muss ja nur noch den Prozess so ausführen. Wenn ich das zweimal gemacht habe, weiß ich, wie der funktioniert und mache immer dasselbe. Und das führt natürlich dazu, dass wir irgendwann unzufrieden sind. Am Anfang ist das vielleicht noch spannend, wenn ich so eine Aufgabe habe, aber wenn ich immer wieder das Gleiche mache, dann unterfordert mich das. Und das zeigen ja auch Studien, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, dass gerade beim Burnout es wenig darum geht, dass die Menschen wirklich kognitiv gefordert sind, sondern eigentlich eher überlastet sind mit monotonen Aufgaben oft und oder nicht mehr, wo die Aufgaben zu ihrer Persönlichkeit passen. Und deswegen ist da ein großer Zusammenhang, immer auch zu schauen, bringe ich wirklich das Potenzial, und das ist es ja eigentlich auch, was Führungsverantwortung angeht, integriere ich wirklich das Potenzial von Mitarbeitern oder sorge ich dafür, dass die Prozesse ordentlich laufen? Und das war, glaube ich, in der Vergangenheit sehr stark eher auf Prozesse orientiert. Und ich weiß nicht, ob du diesen, ich bin jetzt auch kein Arbeitsgeschichtsprofi, aber ich fand diese, ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen, ich werde da auch irgendwann nochmal stärker eintauchen, aber ich fand das so spannend, dass wir gerade dieses hierarchische System und auch diese Arbeitsprozesse und diese Stellenbeschreibung kommt ja irgendwie aus dem Taylorismus noch, wo man wirklich für Menschen Dinge vorgeschrieben hat, die eigentlich Quereinsteiger waren oder die gar nicht diese Ausbildung hatten. Und wir erleben das aber heute gerade in Deutschland immer noch sehr stark, dass wirklich alles ja durchdokumentiert ist, ob es nochmal ein DIN ISO irgendwo Zertifizierung gibt und dann, was soll ich dann als Mensch noch mit meinem Gehirn da machen? Also da ist halt nicht mehr viel Spielraum, außer meine klassischen Prozesse und zu machen. Und dann, wenn man dann noch eine Führungskraft hat, die vielleicht, gerade wenn es mal vielleicht so ein paar Herausforderungen gibt, wenn es rein theoretisch spannend wäre, mal wieder mitzudenken, die dann noch reingrätscht, weil sie Sorge hat, dass irgendwas schief geht, dann ist einfach nicht viel Potenzial da. Und dann könnte man immer noch sagen, ja, ist ja mein Job, kriege ich am Ende des Tages genug Gehalt dafür vielleicht, ja. Aber es macht ja was mit uns, wenn wir 8 Stunden am Tag in dieser beruflichen Rolle und in dieser kognitiven Unterforderung ist, was viele nicht so erkennen, aber das Potenzial, was eigentlich mit uns resoniert, wird ja oft nicht gefordert, dann macht das was mit uns, auch fürs Private. Und ich weiß nicht, ob du diese Studien kennst, du wahrscheinlich auch, dass wirklich, ich glaube, bis zu jeder zweite fast schlüpft in eine berufliche Rolle und das vor allen Dingen unbewusst. Manche auch klar, weil sie sagen, sie möchten es trennen, aber oft eben auch, weil sie einfach es gewohnt sind, in ihrer Rolle dann im Beruf so und so zu sein und da auch Grenzen zu ziehen, was das Private angeht. Und das sind wir aber trotzdem auch wir. Auch wenn wir mal sagen, das ist eine Rolle, das ist ja trotzdem wir, die da jeden Tag irgendwo hingehen. Und ich glaube, da braucht es einfach eine Aufmerksamkeit zu gucken, wie, ich muss ja nicht gleich immer gleich den Job wechseln, aber zu gucken, wie kann ich mir es eigentlich angenehmer machen? Wie kann ich vielleicht in manchen Situationen für mich mehr einstehen? Das ist Selbstverantwortung. Wie kann ich Dinge, die vielleicht gut liefen, weil die Prozesse so aufgesetzt waren, wie kann ich da trotzdem überlegen, ob es nicht perspektivisch gerade mit vielen Neuerungen, Weltveränderungen, ob es da nicht doch Potenziale gibt, sie zu verändern? Also und wie kann ich mich da mehr einbringen? Und letztendlich finde ich mich dann ja auch wieder und das erfüllt schon stückchenweise. Ja.
Das ist witzig, dass du das jetzt so gerade sagst, weil ich habe gerade an das gegenteilige Beispiel gedacht. Und zwar begleite ich auch Menschen beim Umsteigen und habe da einen Kurs, in dem ich einfach über 6 Monate begleite. Und ich kriege ganz oft das Feedback, gerade am Anfang vom Kurs, Janike, ich habe nicht die Energie, diesen Kurs zu machen, weil die Arbeit mich so sehr belastet, dass ich diese Energie für den Kurs nicht habe. Und dann gucken wir uns das genauer an und dann ist es meistens der Fall, dass derjenige oder diejenige in einem Job ist, wo er oder sie gerne Verantwortung übernehmen möchte. Also alle haben den Anspruch, ich möchte eine gute Arbeit abliefern, ich möchte hier was Gutes machen und dann aber total behindert werden von diesem System, das zu tun und dann manchmal sogar aus meiner Sicht die klügere Strategie ist, Verantwortung nicht zu übernehmen, da wo ich sozusagen mich aufreibe und gegen ein System anarbeite, das sich wahrscheinlich sowieso nicht ändern wird. Und dann kann man manchmal eher den Frieden damit finden, also gerade wenn es um Energiehaushalt geht, da aus der Verantwortung ein Stück weit rauszugehen, wenn sie uns ohnehin nicht zugestanden wird. Also dann einfach zu akzeptieren, ich habe diesen Verantwortungsspielraum nicht und kämpfe da vielleicht auch ein Stück weit erstmal nicht für. Ne? Einfach nicht als generelle Strategie, bitte hier nicht falsch verstehen an dieser Stelle, sondern eher, es geht darum, den eigenen Energiehaushalt zu schützen.
Total, total wichtiger Punkt, denn letztendlich, wie du sagst, manchmal viele machen ja auch die Erfahrung, dass es nichts bringt, gerade wenn Systeme sehr eingefahren sind und dann eher zu gucken, kann ich mich damit arrangieren und lasse es dann eben in dem Wirkungsgrad, den ich habe. Und da ist es sehr individuell, wie du sagst, ja.
Oft wird unser Gestaltungsspielraum, den wir haben, auch durch die Systeme reduziert. Wir haben gerade darüber gesprochen, die um uns herum sind. Und ich habe mich gefragt, wann es aus deiner Sicht Sinn macht, eigene Regeln zu definieren und wann es Sinn macht, sich systemkonform zu verhalten.
Im Beruf meinst du?
Zum Beispiel. Nein, auch darüber hinaus.
Ja, also letztendlich können wir, glaube ich, wir sind ja soziale Wesen. Wir können nicht immer nur das machen, was jetzt nach unseren Bedürfnissen ist. Ich habe das jetzt gerade wieder, ich hatte ein Familientreffen am Wochenende. Und das erinnert mich immer in einem Kleinen so daran, dass wir natürlich auch in vielen Stellen ist ja auch ein System, die Familie, auch da systemkonform reagieren, weil es den anderen dann besser geht oder weil es den anderen gut tut oder weil sie dann nicht so aufgewühlt sind, weil man sich jetzt mit einer anderen Meinung kommt. Und da kann ich jedem nur ans Herz legen, so ein Stück weit zu gucken, was braucht das System, wo ich mich jetzt gerade aufhalte insgesamt und nicht so viel nur an mich zu denken, sondern ich spiele natürlich eine große Rolle dabei, ohne Frage, aber trotzdem immer zu gucken, was hilft mir eigentlich, damit auch die im Umfeld sind, jetzt eigentlich die bestmögliche Situation für alle da ist. Und manchmal kann das heißen, dass ich dann auch mal auf den Tisch haue und sage, nee, so ist es aber nicht und wirklich dann mal nicht systemkonform bin, sondern meine eigenen Regeln definiere. Und es kann aber in anderen Situationen einfach besser sein, wenn man vielleicht sich einfach zurückhält und es mal nicht um Recht haben oder um seine eigene Meinung geht, ja.
Ja, und ich finde auch immer ganz wichtig, die Frage dabei, in welchem System möchte ich eigentlich sein? Also ganz oft fügen wir uns ja in Dinge hinein, weil man es so macht, weil man den sicheren Job annimmt, weil man sich nicht scheiden lässt vielleicht auch, ne, wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist. Und die Frage, die auch gestellt werden sollte, bin ich im richtigen System? Und wenn ich das mit Ja beantworte grundsätzlich, dann auch mal nochmal zu gucken, okay, welche Spielregeln möchte ich mitspielen? Und welche stören mich aber so oder verletzen mich aus irgendeiner Sicht so, dass ich das zum Gespräch machen möchte und dass ich darüber diskutieren möchte mit den anderen Leuten in dem System und gucken möchte, gibt es neue Regeln, die wir definieren können?
Total, total. Und was ich da jedem vielleicht nur auch so, vielleicht die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch als Tipp geben kann, gerade was das Thema Selbstverantwortung angeht, selbst zu gucken, was sind eigentlich meine persönlichen Werte. Und je mehr wir die klar haben und je mehr wir wissen, also da meine ich wirklich diese intrinsischen Werte und nicht jetzt irgendwas, was ich denke, was schön wäre perspektivisch, sondern wirklich was resoniert mit mir und was ist da schon ganz lange da oder wo merke ich auch, dass ich einfach glücklich bin, wenn das erfüllt ist. wenn man das für sich klarer hat, dann steuert man auch seinen Alltag mehr darauf aus und kann in vielen Situationen auch mehr erkennen, nee, das überschreitet jetzt eine Grenze, da möchte ich jetzt gern was zu sagen. Oder ich möchte sogar das System dann in dem Fall verlassen, so wie du es gerade angesprochen hast, ja.
Wir haben jetzt über die Verantwortung für sich selbst geredet, aber es gibt ja noch andere Verantwortungen. Mhm. Du hast zum Beispiel vor 10 Jahren ja 2 Jobs übernommen. Mhm. Und zwar einmal als geschäftsführende Gesellschafterin von einer Content- und Trainingsfirma und den Job als Mutter. Und du warst mit beiden Sachen erfolgreich und die Firma ist auch schnell angewachsen. Und zeigt ja auch, dass du erfolgreich die Verantwortung für diese 2 Dinge zusätzlich zu dir selbst übernommen hast. Wie hat das für dich funktioniert? Also da wirklich über dich hinaus in die Verantwortung zu gehen und das auch zu koordinieren, ne? Also ich könnte mir vorstellen, da gab es ja mit Sicherheit Dinge, wo du dann abwägen musstest, A oder B oder C vielleicht auch. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Wie hat das für dich funktioniert?
Ja, es ist schön, dass du es ansprichst, weil das war eigentlich alles so ein bisschen anders geplant, also, wie das oft so in manchen Phasen ist. Ich hatte tatsächlich wirklich die Geschäftsführung oder bin auch in das Unternehmen eingestiegen und das war, glaube ich, im Januar 2011, ist schon wirklich ganz schön lange her. Und 3 Monate später war ich schwanger und ich dachte so, Gott, also ungeplant wirklich. Total happy, ohne Frage. Ich bin froh, dass das alles so gelaufen ist. Aber damals dachte ich so, es geht ja gar nicht. Ich kann ja jetzt nicht gleich raus. Das Interessante war noch, meine Geschäftspartnerin war auch schwanger. Die war schon ein bisschen weiter. Und der Plan war eigentlich, dass ich in der Zeit, wenn sie in Elternzeit geht oder wenn sie mal ein bisschen Auszeit macht, dass ich dann gut das Unternehmen wuppen kann. Und auf einmal war ich dann auch schwanger. Und in meinem Kopf war sofort, okay, es muss irgendwie funktionieren. Wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Also ich war wirklich, und ich glaube, es hat mich auch sehr angetrieben, es ist jetzt halt so, dann kriegen wir das halt irgendwie auch hin. Und für mich, das habe ich erst im Nachhinein reflektiert, muss ich tatsächlich sagen. Ich war damals einfach, das muss irgendwie funktionieren und gerödelt und in jeder Minute dann, wenn die Kleine geschlafen hat, einfach gearbeitet. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich, glaube ich, dadurch meinen Mann sehr stark gezwungen habe, von vornherein mindestens 50% mitzumachen, weil es einfach nicht anders möglich war. Und wir gar nicht so in so alte Klischees reingerutscht sind, die dann typisch so in diese Rollenverteilung sind wir einfach nicht reingerutscht. Es kann auch sein, dass es auch nicht passiert wäre, wenn es eine andere Situation gewesen wäre. Das kann ich schwer analysieren. Aber das weiß ich, dass so diese Umstände vermieden haben, dass wir so in diese gesellschaftlichen Rollen, so ich bleibe zu Hause, er verdient das Geld. Das war halt einfach, weil ich Geschäftsführung war. Das so. Ich hatte das Unternehmen gerade übernommen, das ging halt nicht anders. Das waren Mitarbeiter und so. Und das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man so Schlüsselerlebnisse hat, die einen dann abhalten, so in alte Rollen zu fallen. Dann wünsche ich nicht jedem, dass er gleich die großen Schlüsselerlebnisse immer für sich produziert. Aber das hat mir tatsächlich gut geholfen. Was dazu kommt auch, ist, dass das ist aber auch erst im Nachhinein. Ich habe tatsächlich, weil ich ja damals junge Geschäftsführerin war, ich war in einer sehr tradierten Firmenumfeld. Also ich habe in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, wo ich sehr viel mit Alpha-Tieren und wirklich männlichen Alpha-Tieren in Kontakt war. Ich habe lange die Schwangerschaft verheimlicht. Zumindest so immer in Telefonaten vor Ort habe ich irgendwie weite Sachen getragen, damit man es ja nicht sieht, weil ich wollte ja die nächsten Aufträge akquirieren und man sollte nicht so dieses Gefühl haben oder dieses Gegenüber, das war in meinem Kopf aber sehr stark, die sollten nicht denken, ach, das Muttchen schafft das jetzt nicht mehr. Und so habe ich das eine ganze Zeit verheimlicht. Und wirklich auch irgendwie nicht dazu gestanden, weil ich in meinem Kopf hatte, man traut mir dann nicht mehr so viel zu.
Oh, das ist witzig, weil ich hatte das genauso. Ich bin ja auch Mutter.
Ja.
Noch nicht so lange. Also, jetzt auch schon bald wieder 2 Jahre. Die Zeit verfliegt ja. Mhm. Aber das war witzig, weil ich auch dachte, oh Gott, mein Berufsleben endet mit der Geburt vom Kind.
Das ist ja Quatsch.
Ja, völliger Quatsch.
Aber woher haben wir das? So.
Naja, also ich ein Stück weit mit Sicherheit auch von zu Hause, weil meine Mutter eben nicht gearbeitet hat. Die hat später noch angefangen und auch eine super Karriere nochmal hingelegt. Aber erst als ich schon, 12, 13, 14 war und ganz früher ist sie eben zu Hause geblieben, auch auf ihren eigenen Wunsch. Das konnte ich natürlich damals nicht differenzieren. Mhm. Aber das war so das Bild, was ich in der ganz frühen Kindheit halt so mitbekommen hatte. Mhm. Und tatsächlich war das witzig, weil genau das Gegenteil der Fall war. Ich bin seitdem eigentlich erst recht durchgestartet.
Schön. Ja, und das ist auch tatsächlich spannend. Ich habe mich auch so in der Vergangenheit recht viel mit dem Thema Selbstwert, auch gerade so Selbstwert als wenn man schwanger wird, Selbstwert, wenn man Mama ist und wie das gerade bei Frauen ganz anders aussieht als bei Vätern. Und dann konnte ich ein bisschen was verstehen, aber so dieses, warum man denkt, Mütter schaffen nicht mehr so viel, weil ich zum Beispiel wurde geprägt von einer Mutter, die immer gearbeitet hat. Die war selbstständig. Die hat abends beim Fernsehen hat sie ihre Buchhaltung nebenbei noch gemacht. Das war eigentlich typisch. Trotzdem hatte ich dieses Bild und das habe ich bei mir auch nicht so richtig verstanden. Also es muss schon eine gesellschaftliche Wolke, Dunstwolke da auch mit reinspielen, die mit Sicherheit da einfach auch da ist. Aber es war interessant, bei sich selber auch zu sehen, dass ich das auch projiziere.
Ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt mit dir eingehen. Und zwar gibt es ja auch Menschen, die Verantwortung übernehmen, da wo sie eigentlich gar nicht Verantwortung übernehmen sollten. Ne? Manchmal kennt man das ja, also ich weiß nicht, ob du solche Personen in deinem Umfeld hast, die irgendwie dir reingrätschen in deine Angelegenheiten. Wo unterscheide ich denn, was ist mein Business und wann fängt das Business vom anderen an?
Das ist eigentlich ganz klar. Alles, was mein Leben ist, wirklich auch mein Leben, dafür bin ich verantwortlich. Und alles, für das ich mich entschieden habe, wie jetzt zum Beispiel den Beruf, den habe ich ja vorher gehört, der ja vielleicht nicht zu meinem Mikrokosmos. Also wenn ich mich für eine Führungsrolle zum Beispiel entschieden habe, weil ich den Job angenommen habe, dann ist das meine Verantwortung, weil ich habe mich dafür entschieden, das ist dann mein Weg. Wenn ich tatsächlich Verantwortung oder mich verantwortlich fühle, das ist ja häufig dieses, ich fühle mich verantwortlich, deswegen möchte ich jemandem helfen, weil ich merke, der ist irgendwie in Not, der braucht Unterstützung, dann kann ich immer nur den Tipp geben, vorher zu fragen, ist es okay, wenn ich dich hier unterstütze? Weil viele fühlen sich sonst ganz schnell, da entsteht ja auch sonst so eine Hierarchie, wenn ich für jemanden Verantwortung in Situationen übernehme und viele können sich dann erdrückt fühlen und diese Hilfe nicht so gut annehmen, wenn sie es so übergestülpt bekommen, weil andere sich verantwortlich fühlen und sie sind es aber nicht. Und deswegen kann ich, also ich kenne das ja auch, man, wir haben alle ja auch Familie und da ist vielleicht die Oma, die vielleicht ein bisschen mehr Hilfe braucht und so weiter. Und das ist auch völlig okay. Das verschiebt sich ja auch in der Generationsabfolge dann, dass wir Verantwortung dann auch irgendwann wieder für Ältere übernehmen. Das ist auch ein natürlicher Prozess. Doch wenn es um Kollegen geht, wenn es um Freundinnen geht, wenn es um Freunde geht, da immer zu schauen, grätsche ich da jetzt rein ins Leben? Auch wenn ich es mit einem guten, und die meisten machen es einfach mit einer guten Absicht, trotzdem immer zu gucken, dass ich mir die Erlaubnis hole dafür, weil das einfach für beide Parteien viel besser ist, ja.
Jetzt ist mir noch eine andere Frage eingefallen und ich möchte die unbedingt noch stellen, ja, solange ich die Chance habe, mit dir hier zu reden. Und zwar glaube ich, dass viele Menschen sich von der Last einer vermeintlichen Verantwortung schnell erdrückt fühlen. Wie gehe ich damit um? A, meine Verantwortung zu übernehmen für mich selbst, aber B, auch nicht mich dadurch belastet oder überlastet zu fühlen.
Zum einen muss man dazu sagen, wir haben die Verantwortung, ob wir sie nehmen oder nicht. Das Wort Verantwortung übernehmen ist immer so, das ist so bei uns im sprachlichen Gebrauch einfach drin. Aber ob ich mich jetzt um meine Gesundheit kümmere oder nicht, die Verantwortung bleibt bei mir. Die habe ich einfach. So, dann habe ich es halt versaut quasi, wenn ich es nicht ordentlich um mich selber kümmere. Aber die Verantwortung liegt bei mir, die liegt bei niemandem anderen. Was ich als Tipp wirklich dazu geben kann, gerade wenn ich das als Last empfinde, ein Stück weit zu gucken, wie kann ich einen positiven Aspekt reinbringen. Und auch, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das, den hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, es gibt so diesen Confidence-Loop. Das heißt, wenn wir kleine Schritte in eine Richtung machen, steigt damit unsere Kompetenz in dem Bereich und damit fühlen wir uns auch vertrauter damit. Das heißt, wir wachsen immer mehr in die Dinge rein und da braucht es manchmal einen kleinen Hebel, um da reinzukommen. Aber ich meine, das berichten ja auch immer wieder viele und das kannst du vielleicht auch bestätigen, in Dinge, die man reinwächst, fühlt man sich irgendwann mit vertrauter und es fühlt sich nicht mehr so als Last an, sondern wir fühlen uns angenehm damit. Und gerade wenn es darum geht, ich fühle es als Last und es fühlt sich für mich schwer an, zum Beispiel jetzt so, oh, ich müsste eigentlich mehr Sport machen, aber ich will aber gar nicht, ne? Dann geht es ja eigentlich darum, gute Gewohnheiten aufzubauen. Das ist ja im Prinzip so, dass was dahinter steckt, damit ich regelmäßig zum Beispiel Sport mache. Und da sich nicht eben die großen Ziele zu setzen, sondern häppchenweise einfach sich kleine Gewohnheiten oder kleine Tageseinheiten zu schaffen, wo man was umsetzt und nicht gleich jetzt, aber nächste Woche möchte ich schon den Marathon laufen, sondern wirklich tatsächlich sagen, heute ziehe ich die, ich glaube, das gibt es auch in vielen, von dem James Clear, der hat das auch so schön beschrieben, ich weiß nicht, ob du den kennst, Atomic Habit, der das Buch 1% Methode geschrieben hat, der sagt auch einfach, mach beispielsweise, zieh die Schuhe an und geh eine Minute ums Haus. Und die meisten Menschen, die schon mal die Schuhe angezogen haben, die laufen dann auch ein Stückchen mehr. Also so wirklich diese Hürde nicht groß nehmen, sondern wirklich nur heute ziehe ich Schuhe an und gehe eine Minute ums Haus. Und morgen gehe ich irgendwie 3 Minuten ums Haus. Und das ist, glaube ich, so der, wenn man sich das mehr bewusst macht und nicht immer nur die großen Ziele da hinten sieht, sondern wirklich diese, da wo man hin möchte oder auch sollte, in vielen Sachen ist es ja auch manchmal so ein bisschen, ich sollte was für mich tun, ist es wichtig, in diese Routine reinzukommen und das eben durch kleine Ziele, die ich mir setze oder kleine Tagesziele, die ich mir setze, um dann wirklich auch diesen Kompetenz-Confidence-Loop wirklich auch zu nutzen und dann komme ich in eine andere Motivation rein und das erleben ja dann auch viele und natürlich gibt es dann manchmal so die Situation, dass man dann wieder rausrutscht, wenn man länger was nicht macht und dann genauso wieder ansetzen und das hilft eben dann auch wirklich diese Last nicht mehr so zu sehen. Aber klar, ich meine, man kann nicht jeden jetzt beispielsweise zum Joggen zwingen, sondern da sollte jeder gucken, was passt denn zu mir? Worum, was kann ich denn tatsächlich als Minimalstes machen, um den Weg, den ich vielleicht, vor dem ich mich so ein bisschen sträube, um ihn mir ein bisschen spaßig und schön auch zu machen. Ja.
Ein sehr schönes Abschlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Impulse, Christine. Schön, dass du da warst und alles Gute für dich.
Danke, Janike. Vielen Dank, dass du mir so schöne Fragen gestellt hast. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert 5 Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.